Jo, herzlich willkommen. Hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales bei Radio X. Jeden Mittwoch 16 Uhr bis 17 Uhr hören wir uns hier. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hi, servus.
Ich sag mal hallo, Sascha. Das Hi, ist Michael. Ja jetzt schon wieder ein bisschen her, dass wir dich hier hören können, oder?
Ja, ich tauche immer ganz gerne unter in meine kleine Höhle.
Okay, und aber du bist wieder aufgetaucht. Umso besser. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute auch ein sehr interessantes Thema und wir haben auch einen Gast, Michael Ochs. Koch. Drei von vier war jetzt schon halb richtig. Also, Michael Koch, ich begrüße dich. Wir werden uns gleich ein bisschen unterhalten zum Thema Tag des politischen Gefangenen und ganz konkrete Auswirkungen, ganz konkrete Fragestellungen werden wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, über die wir uns unterhalten wollen, oder?
Ja.
Du hast ein paar Sachen mitgebracht, dann lass uns doch mal gucken. Vorgestern, Montag war eine Veranstaltung, erzähl mal.
Es war eine Demonstration hier in Frankfurt, initiiert von einer Gruppe, die mit politischen Flüchtlingen zusammenarbeitet, die in Italien sich organisiert haben und hier eine Demonstration gegen die Dublin 2 und 3 Verordnungen gemacht haben. Ja. Da habe ich hier so einen Flyer, das ist jetzt leider ein bisschen lang. Wir haben jetzt auch leider niemanden wirklich da, der über die Demo da war oder was dazu sagen könnte. Aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass man da nämlich ein bisschen zu lesen könnte.
Ah, okay, erzähl. Wo gibt's da mehr?
Und zwar auf milanrefugees.wordpress.com. Da gibt's den Aufruf zur Demo. Es gibt einen offenen Brief der Refugees aus Italien an uns und an die deutsche Regierung, muss man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ich glaube auch, dass sich da ein bisschen mehr Protest in der nächsten Zeit organisieren wird und wir da sicherlich nochmal was von hören werden. Und wir werden auch sicherlich mal probieren, die Leute zu kontaktieren, dass wir da vielleicht auch mal ein kleines Interview zu bekommen.
Okay, ja, müssen wir uns mal anhören. Ja, ist eine Fragestellung. Das ist ja, ja, genau, machen wir das. Lass uns zu unserem Hauptthema kommen, und zwar Tag des politischen Gefangenen. Im abstrakten Sinne und ganz konkret Leonard Peltier. Das ist ein Indianer, also ein US-Amerikaner, der mit seinen Leuten dort schon sehr lange lebt. Je nachdem, wie die politisch korrekte Formulierung lautet. Ich frage gleich mal unseren Gast, was ist denn die spezielle Situation mit Leonard Peltier in US-Amerika?
Ja, also vielleicht erstmal vorab, wer ist Leonard Peltier, indianischer politischer Langzeitgefangener, Aktivist des American Indian Movements, einer den Black Panthers, 1968 analog gegründeten indianischen Widerstands- und auch Bürgerrechtsbewegung und lange Zeit auch Kämpfer für indianische Angelegenheiten. Leonard Peltier ist 1977 zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden aufgrund eines Tatvorwurfs, rückführend auf das Jahr 1975. Vielleicht kann man später dazu nochmal über die Hintergründe was sagen. Dass er, am Anfang hieß es, kaltblütig in der Pine Ridge Reservation zwei FBI-Agenten erschossen hätte. Später reduzierte sich das Ganze, er wüsste, wer eventuell der Täter wäre, also Beteiligung und Mitwisserschaft. Weil man den Tatvorwurf gar nicht mehr aufrechterhalten konnte. Und seit 1976, seit seiner Inhaftierung im Februar 1976, ist er ununterbrochen in Haft. Das heißt 38 Jahre. Leonard Peltier wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Und wie gesagt, sein Fall ist nicht so bekannt wie der von Mumia Abu-Jamal hier in Deutschland und auch in Teilen von Europa. Dennoch in den letzten Jahren immer bekannter geworden, auch durch internationale Solidarität, und sein Schicksal ist halt momentan so, dass er sehr schwer erkrankt ist. Es auch Bezeichnungen gibt, dass man im Prinzip darauf hofft, dass er in der Haft stirbt. Auf der anderen Seite ist sein letztes Gnadengesuch 2009 abgelehnt worden mit dem, ich sag das mal salopp, von meiner Sicht aus mehr als zynischen Hinweis, er könne ja 2024 einen neuen Antrag auf Begnadigung stellen. Wenn er denn dann noch leben sollte, dann ist er 80 Jahre alt und hat davon 48 Jahre in Haft gesessen und in Augen von Millionen und Abermillionen Leuten unschuldig in Haft gesessen.
Ja, jetzt nochmal ganz kurz, du sagst, um das vielleicht nochmal festzuhalten, der ursprüngliche die Verurteilung. Also er ist erstmal mit einem Gericht verurteilt, durch ein Gericht verurteilt worden. Da geht es um jetzt eine Gewaltakt gegenüber FBI-Agenten, die also im Zusammenhang mit dieser Reservation dort aktiv waren.
Richtig.
Jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen sich das genauer angucken, was war denn da los? Ich meine, zu dieser Zeit, inzwischen hat sich die Situation auch verändert, aber es ist ja keineswegs so, dass jetzt Indianerreservate, wenn sie in US-Amerika existieren, sozusagen da ein Ort der Folklore und alle sind happy und ist das alles super, oder da werden ein paar Konzessionen für Glücksspiel vergeben, und das ist ja so ein bisschen allgemeines Bild, dass man da unwissend drüber hat. Mhm. Wie war denn auch besonders damals die Situation, die dazu geführt hat, dass es da enorme Spannungen zwischen den Indianern, auch in den Reservaten, als auch der Regierung gab oder immer noch gibt? Oder wie, kannst du ein bisschen erläutern, ja, was der historische Hintergrund ist, was dazu geführt hat?
Mhm. Vielleicht wird es manchem Hörer einfallen, dass er mal im Fernsehen einen Film gesehen hat, der heißt Thunderheart mit Val Kilmer und Grant Green, oder zu Deutsch Halbblut. Darin wird das semi-dokumentarisch unheimlich gut beschrieben, der Konflikt, der damals bestanden hat. Also erster Hintergrund: 1968 wurde in Minneapolis das American Indian Movement gegründet von ehemals inhaftierten Native Americans, die in den Großstädten lebten. Da ging es vor allem darum, durch polizeiliche Übergriffe die Verletzung von indianischen Bürgern einfach zu stoppen. Und langsam schwappte diese Politisierung auch zurück in die Reservate. Und jetzt muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Es war wie in vielen Stellen in dieser Welt eine Wiederpolitisierung und auch ein Entdecken auch von so etwas wie Reklamation der Selbstbestimmungsrechte, der Forderung nach Anerkennung von Menschenrechten, von Bürgerrechten, von Freiheiten, der Kompensation von historisch erfahrenen Ungerechtigkeiten. Man, dahinter steckt ja eine der längsten Völkermordgeschichten, die es überhaupt gibt in unserer Geschichte. Seit praktisch 500 Jahren ist das eine permanente Kolonialisierung und auch, ich sag mal, auch schon ein verbunden mit massenhaften Tod. In dieser Zeit entstanden Protestformen. Es wurden alte Verträge wieder eingefordert, dass die eingehalten werden, die zwischen der Regierung der USA und indianischen Nationen in den 19. Jahrhundert geschlossen wurden, aber nie eingehalten wurden. Da gab es dann Protestaktionen, die führten in Washington dazu, dass das Gebäude des Bureau of Indian Affairs besetzt wurden. Die führten dazu zu vielen anderen Aktionen, aber gleichzeitig gab es auf der anderen Seite einen anhaltenden, permanenten Alltagsrassismus in den Gegenden um Reservationen, aber auch in den Reservationen. Das führte dazu, dass auch in den Reservationen das American Indian Movement von traditionellen indianischen Familien immer stärker eingebunden wurde, zur Hilfe gerufen wurde in der Pine Ridge Reservation, wo dieser Zwischenfall dann auch war, in dem die beiden FBI-Agenten ums Leben kamen, war eine Situation, es gab eine korrupte Stammesregierung, die nicht nur korrupt war, sondern auch Teile der Bevölkerung unterdrückt hatte, und zwar speziell die traditionellen Familien in dieser Reservation. Versammlungen wurden verboten, es wurden die religiöse Zeremonien verboten, also anders hätten das Weiße nicht handhaben können. Und diese Stammesregierung hat eine eigene, John Trudell hat es mal so gesagt, ein ehemaliger Aktivist des American Indian Movements, heutiger Sänger, eine eigene Todesschwadron aufgebaut. Die Guardians of Oglala Nation, die wurden aufgerüstet durch das FBI und das Bureau of Indian Affairs, deren Polizei, mit ultramodernen Waffen. Und die haben im Prinzip die traditionelle Bevölkerung dort nicht nur terrorisiert, sondern zu Teilen auch liquidiert. Also es gibt in der Zeit zwischen 1973 und 75, 76 über 60 Morde, die direkt zurückzuführen sind auf diese Guardians of Oglala Nation. Und die Morde wurden bislang nie juristisch verfolgt, auch nicht polizeilich verfolgt. Es gab nie ein Nachspiel, es gab keine Aufklärung von Seiten des Staates, der Polizei, der Geheimdienste, obwohl die Bundespolizei massiv präsent um und in der Reservation war.
Oder ja, du bist gerade ja, dabei, das noch zu Ende zu führen.
Ja, natürlich. Den Gedanken fertig zu spinnen. Und gegen diese Morde haben dann Häuptlingsfamilien, traditionelle Indianer des American Indian Movement um Hilfe gebeten, weil diese Mordpolitik nicht aufhörte. Die erste Sache, die daraus erfolgt ist, war die sogenannte Besetzung von Wounded Knee, einem historischen Ort von 1973, die aber, wenn man das streng nimmt, eine relativ spontane Aktion war, weil eine Besetzung, ob er langen Zeitraum war, von Seiten der Native Americans gar nicht geplant. Sie hatten Frauen, Kinder, Babys dabei, alte Leute. Das war im Prinzip eine 71-tägige Belagerung erstmal, einer kurzen Aktion, die sich dann so ausgewachsen hat. Und 1975 ist die ganze Situation immer weiter eskaliert. Es wurden immer mehr Leute umgebracht in diesen Reservationen und dann vor allem auch alte Leute, hatten alte Stammesälteste des American Indian Movement in die Reservation gebeten, eine Art Schutzcamp aufzubauen bei einer bestimmten Familie. Und dort sind am Morgen des 26. Juni 1975 zwei FBI-Agenten mit ihren beiden Wagen reingerast in dieses Camp. In diesem Camp waren Kinder, Babys, Frauen, ältere Leute. Und dann kam es zu einem Schusswechsel. Wer den gestartet hat, kann keiner ganz genau sagen. Sehr schnell im Rahmen des Schusswechsels sind die beiden FBI-Agenten verletzt worden und dann auch erschossen worden. Etwas später ist ein junger indianischer Aktivist erschossen worden. Wer da geschossen hat, ist auch nie aufgeklärt worden. Und dann konzentrierte sich die Fahndung auf einige Personen und unter denen war Leonard Peltier. Und wie es zwei anderen Mitgefangenen oder Verfolgten geschehen ist, das kann ich ja nachher nochmal so am Rande sagen.
Also das ist ja schon ein bisschen, da entfaltet sich ja schon ein bisschen eine komplexe Lage. Meine Frage wäre ein bisschen noch, vielleicht können wir ganz kurz nochmal ein bisschen festzurren, was so die Akteure oder die Situation waren. Und zwar, es ist die Rede von Reservationen. Das sind also Gegenden, wo da eine gewisse Autonomie in bestimmten Fragen herrscht oder nicht herrscht oder doch oder ja oder nein. Das wäre die Frage. Dann gibt es das AIM, das hast du genannt, das American Indian Movement. Dann gibt es dieses Büro, also diese staatliche Organisation für Indian Affairs, also die sich um Indianerfragen kümmert. Das sind ja alles, ich sag mal, Kräfte, die da dran beteiligt waren und zu so einer Situation geführt haben.
Also dazu muss man erstmal sagen, das Bureau of Indian Affairs ist im 19. Jahrhundert entstanden und war erst einmal eine Institution des Kriegsministeriums gewesen in den USA und ist dann später eine Institution des Innenministeriums geworden. Mehrheitlich, ich will das nicht generalisieren, aber mehrheitlich waren die Menschen, die dafür das BIA gearbeitet haben, sogenannte, wenn sie denn indianische Wurzeln hatten, sogenannte Apples, außen rot, innen weiß. Das heißt, sie haben bestimmte Dinge wie den Natives ja auch ein Stück weit Land als Privateigentum über ein Gesetz aus dem Ende des 19. Jahrhunderts übergeben wurde, den Allotment Act, was übrigens überhaupt nicht in ihre Kultur passte. Sie kannten kein Privateigentum an Land. Das hat man ihnen gleichzeitig wieder auch ein Stück weit abspenstig gemacht, indem denen sie verschuldet waren, an weiße Rancher verpachtet hat. Diese Einnahmen sammelt das Bureau of Indian Affairs ein und gibt am Ende des Jahres dann dieses Leasing- oder Pachtgebühren an diese entsprechenden Familien weiter. Das sind Minimalsbeträge. Ja, aber das Bureau of Indian Affairs hat da sehr viel Machtfülle und hat die in der Regel nicht zugunsten der Mehrheit der Bevölkerung auch ausgefüllt. Also Ende der 60er Jahre war das ein Antibegriff für die politisch aufstehende Indianerbewegung, die übrigens mehr war als nur eine Widerstandsbewegung, sondern es war vor allem eine soziale Bewegung des American Indian Movement. Man hat Ausbildungsprojekte gemacht, man hat Alkohol-Drogen-Präventionsprogramme gemacht, Frühstücksangebote für die, gerade in den städtischen Communities und hatte dann durch den Rückbezug auch das Wiederkennenlernen auch des Reservationslebens, also die Begegnung von sogenannten Stadtindianern und den Reservationsindianern auch ein Stück weit wieder alte kulturelle Dimensionen wieder entdeckt. Also zum Beispiel die Spiritualität. Das American Indian Movement ist auch eine spirituelle indianische Bewegung und das ist etwas, was für uns in unseren sozialen Bewegungen oder sozialrevolutionären Bewegungen erstmal vielleicht etwas strange ist, aber das muss man so erstmal zur Kenntnis nehmen und auch, ich finde, respektieren.
Das macht das wahrscheinlich nicht einfacher, wenn es so eine Bewegung ist, die so viele Aspekte versucht zu vereinigen, dass natürlich in der Bewegung selbst auch immer verschiedene Strömungen sind, die verschiedene Schwerpunkte sehen und unter Umständen dann da auch Reibungspunkte auftreten, oder?
Also wie es immer so ist, natürlich in diesen Bewegungen gibt es unterschiedliche Kräfte, es gibt auch unterschiedliche Protagonisten, aber im Wesentlichen ging es erstmal in dieser Phase Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre darum, die eigenen kulturellen Wurzeln wieder zu entdecken, weil nach 500 Jahren Kolonialisierungsgeschichte ist einfach unheimlich viel verloren gewesen und es ist sehr viel Armut und Elend auf der einen Seite vorhanden gewesen. Gleichzeitig saßen die Reservationen auf den, die haben eigentlich mittlerweile die Ländereien, in denen die Großteile der der Bodenschätze vorhanden sind: Uran, Gold, Öl, Gas. Auch dieser Konflikt 1975. Der Stammespräsident wollte ein Achtel des Geländes der Reservation an die US-Bundesregierung abtreten gegen die Mehrheit der Bevölkerung, weil dort Uranvorkommen vermutet wurden oder auch entdeckt worden sind. Das hat er übrigens auch getan. Er hat hat an dem Tag, in dem der Zwischenfall war, diese Schießerei, in dem Tag war er selbst in Washington, um das Land der US-Regierung zu übergeben. Übrigens kann die US-Regierung jederzeit dieses Land unter dem Gesichtspunkt, das ist sogenannte Sacrificed Area, können die das einziehen. Ja, brauchen sie das, um ökonomisch autark zu sein oder mit was auch immer sie es begründen, können sie jederzeit Länder beschlagnahmen.
Gut, im Zusammenhang mit dem damaligen Staatenbund in Mexiko gab es ja auch einige Geschichten, was Abtretung von Staaten angeht. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ist nicht ganz unüblich. Jetzt mal meine Frage, das würde mich schon mal ein bisschen interessieren, wie ist denn die Situation heute? Du sagst, kulturelle Dimensionen, auch einer indianischen Identität. Ich meine, wir können auf der einen Seite davon ausgehen, dass heute Indianer in US-Amerika natürlich auch einen modernen Lebensstil adaptieren. Also insofern, dass sie Autos fahren und auch Jobs haben und machen, wo sie das machen, was die anderen Bürger auch machen. Aber diese spezielle Qualität, das ist auch zum Beispiel die kulturelle Dimension angesprochen, ist sie denn dann jetzt auf, ich sag mal, einzelne spezielle Treffen beschränkt, wo sich vielleicht die Gruppen, die Stämme zusammentreffen, oder inwieweit ist das denn im täglichen Leben der Indianer verankert, oder ist das, hat das wirklich nur noch marginalen Charakter? Wie ist das so einzuschätzen?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt über indianische Identität reden, ist das eigentlich im Prinzip eine Abstraktion. Ja. Es gibt 500 unterschiedliche Stämme und die haben teilweise andere Sprachen, sie haben andere Schöpfungsgeschichten, sie haben andere Interpretationen, vieles ist identisch, sehr vieles ähnelt sich, aber jetzt von der indianischen Identität zu sprechen, also das ist, soll man sagen, der europäischen Identität, ja, da wird man der Sache nicht gerecht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die natürlich sehr, sehr, sehr grundsätzlich sind, und das waren bestimmte, ich sag mal so, auch lebensphilosophische Orientierung, die in dieser Kultur und auch in der Spiritualität aufgehoben sind. Das war einfach halt, wie das bei vielen indigenen Kulturen war, ein ganz spezielles Verhältnis zu dem, was einem umgibt. Das heißt also im Prinzip zur Natur. Auch ein Begriff, der uns sehr suspekt sein mag, wie Heimat oder so etwas, ja, bedeutet für sie sehr viel. Also nicht in dem Sinne von Blut und Boden, sondern das ist im Prinzip das Land, von dem man lebt. Das ist das Land, in dem man seine Vorfahren bestattet. Das ist hoch emotional aufgeladen auch. Und darüber hat sich auch eine bestimmte Grundhaltung gegen all dem auch, die man bis heute auch in indianischen Kulturen dann wiederfindet, ob in Südamerika oder in Nordamerika, dort Mother Earth, ja, also man kann die Erde nicht besitzen, auf der man läuft, das ist so ein netter Satz, ja. Mother Earth, oder zum Beispiel in Chile die Mapuche, deshalb auch nur bedeutet Menschen der Erde, ja. Also es gibt einen ganz anderen Bezug dazu, den wir ja auch, glaube ich, erstmal so Anfang der 70er Jahre, als hier die Ökologiebewegung kam, mit einem Schielen auf diese Kulturen auch adaptiert haben, oder wir haben die als Zeugen und als Stereotype, Klischeegeber mit hinzugezogen. Das ist natürlich alles auch wieder ein Stück weit wiederentdeckt worden, aber von einzelnen Kreisen. Man muss sich vorstellen, es ist ja lange Zeit, sind Kinder aus den Familien geholt worden, es ist ihnen ihre Sprache genommen worden, es ist ihnen ihre Spiritualität oder Religion oder wie immer auch genommen worden, alles, was sonst teilweise mit Kultur zu tun hat. Und da drin aber auch Anteile, die sich mit unserem Denken teilweise sperren. Also Privateigentum. Privateigentum an Land. Die Ausbeutung von Natur. Das Verhältnis Mann und Frau, das mag zwar bestimmterweise definitionswürdig sein, aber so etwas wie Gewalt in der Familie, das war früher ein absolutes Tabuthema, Gewalt gegen Frauen. Heute sind diese Phänomene als Zerfallsprodukte einer Kolonialisierungsgeschichte leider wie in vielen Armutsregionen, denn das sind Armutsregionen, im Alltag vorzufinden. Dagegen entwickelt sich zunehmend seit dem American Indian Movement so etwas wie ein Bewusstsein wieder, dass das nicht in Ordnung ist und dass einem teilweise das, was einem die weiße materialistische und auch kapitalistische ausbeutende Mensch- und naturausbeutende Gesellschaft vorlebt, nicht deckungsgleich ist mit dem, worauf man eigentlich selbst hinaus wollte und wieder hinaus will.
Ja, kurze Zwischenfrage nochmal zum Verständnis. Wenn du berichtet hast, dass Nebeneffekte oder auch essentielle Effekte, wie zum Beispiel familiäre Gewalt, stattfindet, dann heißt das hat sich auch in die indianischen Familien oder Gruppen sozusagen, ist dort auch hinein diffundiert und findet dort statt. Und es ist sozusagen ein Versuch, das auch unter Kontrolle zu kriegen, sich als Indianer da auch auf seine eigene längere Vergangenheit auch spiritueller Art wieder zurückzubesinnen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Das ist ein Zugang, ja. Also das ist auch, denke ich, ein wichtiger Zugang, weil der ist ihnen ja in diesen ganzen Internatsschulen genommen worden. Ist ja jegliche Zusammenhang noch zu ihrer eigenen Geschichte entfremdet worden. Ja, sie sind ja völlig davon abgelöst worden durch 6, 7 Generationen, die in Internatsschulen groß geworden sind. Sind sie abgekoppelt worden von ihrer eigenen Geschichte. Und und dass diese Dinge, solche Phänomene wie Gangs, wie Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Kinder, sexueller Missbrauch heute in diesen Reservationen feststellbar sind, die sind genauso feststellbar in den Urban Jungles, also in den Armutsstadtteilen der Großstädte, weil die stehen im Kontext von eigenen Gewalterfahrungen, von einer generationsweisen Unterdrückung, von Armutserfahrungen und im Huckepack von all dem, was da immer zusammenkommt, Alkohol, Drogen, all diese Dinge. Und dagegen richten sich zunehmend jetzt seit den 70er Jahren auch immer wieder kleine Gruppen oder auch einzelne Personen auf, also alternative Role Models. Dazu zählte auch das AIM, dessen wichtigste Funktion nicht, denke ich, ihre militante Kampfkraft war, die sie teilweise auch durchaus bewiesen hat, sondern
also das African Indian Movement.
American Indian Movement. Sondern eigentlich gerade, dass sie, was viele Leute sagen, sie haben uns überhaupt wieder so etwas wie eine Würde zurückgegeben. Ja, dass die Würde. Viele haben gesagt, als wir jung waren, haben wir uns nur mit John Wayne identifiziert. Wir waren immer die Cowboys. Weil wer wollte denn Verlierer sein? Wer wollte Loser sein? Wer wollte barbarisch sein? Aber wir waren gar nicht barbarisch. Ja, wenn man sich anschaut, wer hier eigentlich was abgeschlachtet hat und in Massen ermordet hat, Mensch oder Bisons oder wie auch immer, wir reden hier über Millionen. Ja, bei den Native Americans ist es ein Rückgang gewesen von 7 Millionen. Natürlich nicht alles durch militärische Auseinandersetzung, durch Krankheiten, Vertreibung und. Bei Bisons pendeln die Zahlen zwischen 20 und 80 Millionen, die abgeschlachtet worden sind. Wer hat hier eigentlich das Recht über Zivilisiertheit und Barbarei eine Definition zu fällen? Ja,
ganz knifflige Frage. Wer jeder, der die Gelegenheit nutzt, sich mit US-Amerikanern darüber zu unterhalten, der wird auch feststellen, dass das eine ganz knifflige Diskussion ist, die eine Gratwanderung darstellt. Vielleicht noch mal einmal. Wir werden die allgemeine Situation bestimmt noch ein bisschen beleuchten. Mhm. Trotzdem nochmal zurück zu Leonard Peltier. Der ist jetzt schon eine lange Zeit im Gefängnis und wird, ich sag mal, aus Sicht der offiziellen Rechtsprechung dort als verhafteter Häftling, also als verurteilter Häftling, sitzt er dort ein und die Lage ist da eigentlich relativ klar. Also da gibt's für die von offizieller Seite eigentlich keinen Grund, den als politischen Gefangenen zu sehen, oder?
Natürlich nicht. Das FBI bezeichnet ihn einfach als kaltblütigen Mörder. Mhm. Nach wie vor. Vom Gericht her ist der Mordvorwurf nicht mehr haltbar gewesen. Deswegen ist nur noch Beihilfe und Unterstützung. Aber es wird wie bei vielen Gefangenen immer nur auf einen, auch, das sind seien Kriminelle, ja, ganz einfach Kriminelle, die dort jetzt im Knast sind, wie bei Mumia Abu-Jamal, der Vorwurf, er habe jemanden getötet und deswegen sitzt er da und nicht wegen seiner politischen Gesinnung. Dass er allerdings tatsächlich eine Symbolfigur ist, dass es genau das Ziel ist, die sozialen Bewegungen ein Stück weit zu unterlaufen, indem man die Bewegung und ihre Protagonisten kriminalisiert, sie gegeneinander ausspielt, teilweise ja auch selbst liquidiert, ja, und teilweise auch zu Gewaltaktionen anstiftet. Also im American Indian Movement saß als Leibeswächter neben einem der Leader ein eingeschleuster FBI-Agent, der selbst empfohlen hat, man soll auf die, die Stellen doch Bomben werfen vom Flugzeug aus, ja. Was die American Indian Movement Sprecher Gott sei Dank nicht nachvollzogen haben. Also wie gesagt, es geht darum zu kriminalisieren und dann praktisch die politische Dimension zu negieren. Aber er ist ein politischer Gefangener und deswegen sitzt er auch noch. Der eine Song sagt es auch. He's our Nelson Mandela. Mhm.
Ja. Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage. Wie schätzt du denn die Lage ein? Oder ich sage mal, wie ist insgesamt die Lage einzuschätzen? Gibt es da überhaupt noch Veränderungen? Gibt es da, ich sage mal, außer dem Ringen um der Öffentlichkeit, also ein Bekanntmachen der Situation, gibt es aber um seine Person selbst da überhaupt noch eine Chance? Gibt es da ein Hoffen darauf, dass vielleicht Gnadengesuche angenommen werden, oder müssen wir uns damit abfinden, dass er einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, dass er, naja, in Auseinandersetzung verwickelt war?
Also der Rechtsweg ist ja seit langem schon ausgeschöpft in diesem Verfahren. Er hat selbst lange Zeit eine Begnadigung abgelehnt mit dem Hinweis, wie soll ich denn begnadigt werden, wenn ich unschuldig bin? Ich möchte ein faires Verfahren, ich möchte meine Freiheit haben. Gut, es bleibt nur noch der Weg über die Begnadigung. Die Begnadigung schien einmal sehr, sehr nah beim Amtswechsel Clinton zu Bush. Und es war schien so, dass Bill Clinton Peltier begnadigen würde. Die Chancen waren sehr hoch. In diesem Sommer 2000 entstand auch unsere Supportgruppe hier in Deutschland, nachdem wir aus Kanada zurückkamen und uns da angefangen haben, mit dem Fall etwas intensiver auseinanderzusetzen. Es war ein Schlag. In der letzten Sekunde war mehr oder minder der Würfel gefallen. Er wird nicht begnadigt. Das war unter anderem auch die Wucht des FBI, das erstmals mit Demonstrationen vom Weißen Hof aufmarschiert ist und anderen Polizeigruppen. Nach der Ablehnung der Begnadigung 2009 hat Leonard Peltier es treffend gesagt, er ist nun die persönliche politische Geisel von Barack Obama. Barack Obama kann jederzeit Leonard Peltier begnadigen. Nach den Wahlperioden, aber auch so. Er könnte es jeden Tag machen. Bei Bundesgefangenen liegt das Begnadigungsrecht beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und deswegen auch immer wieder die Aktion, dort anzurufen, dort E-Mails hinzuschicken. Wir wissen um den bisherigen Impact dieser Aktion, also die Wirksamkeit. Sie ist nicht sehr groß, aber sie zeigt natürlich andererseits, die Welt macht nach wie vor Druck, und er ist nicht vergessen. Ist auch für ihn, finde ich, ein wichtiges Überlebensmittel.
Mhm. Ja. Ja, oft sind es ja so, und seien das nur Briefe oder so, die Gefangenen dann bekommen, natürlich teilweise eine starke Motivation oder überhaupt einen Kontakt zur Außenwelt, die das denen überhaupt ermöglicht, da ohne lange Haftstrafe dann auch zu überleben, also zu ertragen zu können.
Mhm. Und seine Situation ist seit 2011 eine, man hat ihn nach Florida verlegt, von Pennsylvania. Mittlerweile ist er noch mehr weg von seiner Familie, die eigentlich eher an der kanadischen Grenze lebt, von seinen Freunden, von vielen Unterstützern. Also es ist im Prinzip, hat man die soziale Isolation von ihm enorm verschärft, auch die Abstände zu seinen Anwälten, das ist alles viel, viel schlimmer geworden. Und ja, also in dem Moment sind natürlich alle Briefe, alle Aktionen, die ihm zu Ohren kommen, für ihn, ich sage immer, ein Stück weit Survival Food, ja.
Mhm. Ja, also da bleibt uns gar nichts übrig. Wir hören jetzt nochmal ein Stück Jim Beale and the River, und zwar Free Leonard Peltier. Tja, Free Leonard Peltier, Jim Beale und the River. Tja, Tja, wir waren eben am Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt da auch hier in Deutschland Aktivisten, Leute, die sagen, da muss man drauf aufmerksam machen, das kann man einfach nicht ignorieren, dazu muss man was sagen. Was macht ihr denn da? Du bist da involviert oder steckst da Energie rein? Es gibt ja jetzt nicht nur einen politischen Gefangenen in US-Amerika oder weltweit, aber was macht ihr denn da? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sehen eure Aktivitäten aus?
Fing am Anfang 2000 relativ banal an. Unterschriftenkampagnen, Beteiligung an dieser weltweiten Begnadigungskampagne übers Internet, Versuche internationale gebündelte Telefon- und E-Mail-Kampagnen ans Weiße Haus zu richten, dass dort die Drähte glühen. Informationsveranstaltungen waren in den ersten 2 Jahren, weil der Name doch nicht mehr so geläufig war. Und überhaupt viele Leute, die das vergessen haben, wie analog bei Ruben Hurricane Carter, dem Boxer, den man irgendwann mal da entlassen hatte, ja. Mit diesen Informationen sind wir in Mitte der 70er groß geworden und dann waren die aber auch bei uns weggerutscht. Erstmal das alles wieder hochzuholen, wir sind durch die Städte gefahren, haben Vorträge gehalten, haben das in Kontexte gestellt. Auch in die Kontexte von aktuellen Situationen. Wo gibt es denn Verbindungslinien zwischen dem? Also es geht ja nicht nur um die Person Lennart Peltier, der steht ja auch exemplarisch für nicht, und auch nicht nur um den Umgang mit sozialen und sozialrevolutionären Bewegungen oder mit politischen Gefangenen. Das steht auch exemplarisch dafür, sich mit bestimmten anderen Konflikten auseinanderzusetzen. Das sage ich mal hier, die Verbindungslinie. Wir haben hier eine ziemlich breite Anti-Atom-Bewegung, Castor-Transport-Blockaden, also auch ein Bereich, in dem viele von uns sehr aktiv sind. Aber wenn ich so heute sehe, früher habe ich gesagt, oh, Hotspots am Castor, hu, 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 hu. Und wenn ich mir überlege, wo wird das Uran abgebaut? Die meisten Gegenden sind Gebiete, in denen Indigene wohnen. Aborigines, Saskatchewan, Kanada, in Arizona, in Süd-Dakota, auch darum ging es. Also dort, wo wir auch dann öfters sind und wir machen auch Jugendprojekte dort. Dort ist teilweise das Trinkwasser kontaminiert, was aus der Leitung kommt, durch Uran. A, durch das natürliche Uranvorkommen, aber auch durch Probebohrungen. Dann gibt es natürlich Schnittmengen. Denn zum Beispiel, es sterben dort Menschen oder es gibt Missbildungen bei Geburten. Es gibt schwere Krebserkrankungen. Unter anderem, damit wir uns in unserem Erlebnispark Europa und in anderen Stellen in Las Vegas mit Strom versorgen, mit einem gewissen Lebensstandard versorgen. Aber es sind eigentlich Indigene, die in diesen Minen arbeiten, die praktisch die Umwelt kontaminieren. Das sind auch alles Ansatzpunkte gewesen, der Kritik vom American Indian Movement oder anderen indianischen Gruppen, und die gehen mittlerweile Bündnisse mit auch Umweltgruppen ein. Das war am Anfang nicht ganz so stark, aber da gibt es mittlerweile viele Allianzen. Ganz aktuell, heute, wo es uns auch berührt, ist die ganze Frage um Fracking oder Teersandöl, das von Alberta runter bis nach Texas durch eine riesen Pipeline, die Keystone XL Pipeline, laufen soll. Dafür werden Menschen enteignet. Es gibt neue Allianzen, teilweise von eigentlich alten, traditionell republikanischen Farmern, die sich auf einmal mit Indianern zusammentun, eine neue CIA aufbauen, Cowboy-Indian-Allianz, und dabei erfahren auf einmal, ach so ist das, wenn man das Land weggenommen bekommt. Es entstehen neue Verbindungen, ich sag mal analog wie früher die Grauhaarigen und die Schwarzkittel an der Startbahn West. Ja, man lernt auf einmal, ach so, das Ganze ist eigentlich ganz schön komplex, ja, und man spielt uns gegeneinander aus. Und diese Teile schwappen ja auch bei uns mit hinein, weil wir profitieren, egal ob das an der oder der Stelle der sogenannten Dritten Welt ist, immer auch von der Ausbeutung von diesen Menschen und auch von der Ausbeutung dessen, was die umgibt, von deren Natur, ganz zentral mit. Und da gibt es schon mal auch konkrete Verbindungen. Und für mich als alter Internationalist ist es auch immer eine Frage, dass ich mich auch mit diesen Menschen solidarisch verhalte und nicht nur den Wohlstand hier im eigenen Land mehren möchte, auf Kosten vielleicht von irgendwelchen Menschen oder indigenen Völkern, Völkerbegriff apostrophiert, nur damit es uns hier gut geht. Ja, also da bin ich auch in der Solidaritätsverpflichtung drin.
Ja, das ist eine wichtige Frage, die Frage, inwieweit wir hier in unserer Gesellschaft uns das leisten, was wir uns da leisten, ob wir uns das leisten können, ob wir uns das leisten wollen. Ich behaupte ja nach wie vor, Computer sind viel zu billig.
Ja, aber das ist auch ein anderes Thema. Auch ein anderes Thema, auch ein spannendes Thema. Ja.
Ihr macht da also schon Aktivitäten, dass ihr versucht, die Sachen auch zu verbinden, zu sagen, wir sind da zwar nicht direkt betroffen oder haben da jetzt erstmal keine direkte Auswirkung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man da persönliche Kontakte hat, die jetzt zufällig da entstanden sind. Aber trotzdem, dass es da eine Verbindung gibt, eine Abhängigkeit gibt, einen Zusammenhang, den man jetzt einfach nicht ausblenden sollte, müsste, dürfte, könnte.
Also hier, wie gesagt, Informationen, Unterschriften sammeln, Aktionen, auch Demos, Kundgebungen. Wir sitzen gerade in der Endfassung eines Buches, das hoffe ich dieses Jahr beim Leica Verlag rechtzeitig zum 70. Geburtstag unserer Frankfurter Buchmesse rauskommt. Das haben 3 Personen geschrieben, zum Fall Linda Peltier, American Indian Movement und aber auch die Geschichte dahinter, also die Völkermordgeschichte. Aber auch die Situation heute von Native Americans und den modernen Formen des Protestes. Übrigens, wir haben sehr viele Kontakte in verschiedene Reservationen. Wir sind permanent in den USA. Das heißt, wir haben Kontakt zu vielen Familienangehörigen Lynnard Peltiers, zu vielen der alten Protagonisten vom American Indian Movement. Die meisten von denen, die noch leben, sind uns auch persönlich bekannt. Und wir unterstützen nicht nur Sie, sondern Sie unterstützen uns auch, indem Sie uns Material zur Verfügung stellen oder uns mit Leuten, zum Beispiel im konkreten Fall Peltier, zusammengebracht haben. Unter großer Verschwiegenheit in fast clandestinen nächtlichen Treffen, in denen wir dann Aussagen gehört haben, von denen ich ableite, dass mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Linda Peltier tatsächlich unschuldig ist. Denn diese Leute haben das in einer, sag mal, zeremoniellen Art und Weise so besprochen, die ihnen ihre Kultur nicht erlaubt, dass sie überhaupt ein falsches Wort oder eine Lüge sagen. Ja, also das heißt, ich habe mit vielen Zeitzeugen sprechen können und auch Ortszeugen, die Situation so geschildert haben, aber auch selbst noch Angst haben, heute das nach außen zu tragen, weil die Kräfte, die dahinter stecken, ziemlich mächtig sind. Sonst wäre Peltier auch schon längst frei. Bei dieser Beweislage, die so dürftig ist.
Dann wäre jetzt trotzdem aber doch nochmal meine Überlegung, hat das denn, was ihr hier macht, wirklich eine Auswirkung? Oder merkt ihr da, dass das auch irgendwie einen Unterschied macht, wenn ihr da jetzt Energie reinsteckt, Unterschriften, Aktionen, Öffentlichkeit erzeugen? Hat das schon irgendwas, hat man da Veränderungen sehen können? Ich meine, ihr werdet ja auch ein bisschen kritisch eure eigene Arbeit betrachten und dann gucken, bringt's das?
Ja, der zentrale Erfolgsparameter, nämlich die Freiheit von Linda Peltier, ist nicht erreicht. Die Erfolge oder wie auch immer man jetzt sagen muss, es hat sehr viele Nebeneffekte gegeben. Aus dieser Aktion heraus, auch in das, was einige von uns beruflich machen, nämlich dass es uns gelungen ist, es dadurch deutsch-indianische Jugendbegegnungen aufzubauen, die seit 10 Jahren laufen, die verbunden waren wiederum mit ganz vielen Spendenaktionen, in denen wir indianische Jugendzentren mit Musikinstrumenten ausstatten konnten, dass diese Kids, die teilweise in 80-90%iger Armut leben, dort wenigstens eine Anlaufstelle haben und rocken und rappen können, auch wenn wir nicht da sind, also außerhalb der Begegnungen. Wir haben für $60,000 Instrumente in 3 Reservationen platziert. Wir haben indianische Kulturschaffende, Sozialarbeiter, politisch Engagierte, die hier als Gast waren, Vorträge gehalten haben. Also da ist sehr viel an Bewegung entstanden. Das lässt sich letztendlich auf diese Anfangsaktivität zurückführen, hat sich aber enorm verästelt. Ja, aber wie gesagt, natürlich Peltier hat es noch nicht frei gemacht, in die Freiheit gebracht. Aber ich denke, es werden sich hier, also hierzulande, und ich glaube, das ist einfach auch etwas Entscheidendes, du hast es vorhin selbst gesagt, wir schauen, dass wir verschiedene Bündnisse ziehen. Und das heißt auch, dass damit A, die Bekanntheit dieses Falles in die Breite geht, aber auch die Bekanntheit, und das ist Linnards Anliegen auch, es geht nicht nur um seine Freiheit, es geht darum, dass die Welt gewahr wird, in welcher Situation leben diese Menschen. Und die Masse dieser Indigenen in den USA oder in Kanada leben nach wie vor, verschärft wieder unter Bedingungen von Armut, von Elend, von Entrechtung und von neuen Formen der Kolonialisierung.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage, wenn du sagst, ihr habt da in eurer Gruppe oder auch du selbst, ihr habt da Kontakte nach US-Amerika zu Indianern, habt dort also euch auch nicht nur ein eigenes Bild machen können, sondern seid auch im Austausch. Das heißt, du hast auch schon kennengelernt, wie sieht das dort wirklich aus? Ja. Wie sieht diese Kultur anfassbar, erlebbar aus? Also jetzt mehr als jetzt nur in einem Prospekt oder Buch gelesen. Wie ist denn die Situation zur Zeit heute einzuschätzen, zum Beispiel auch mit den Gruppen, die wir jetzt am Anfang der Sendung schon ein bisschen identifiziert hatten? Also ist dieses American Indian Movement, hat das heute ein anderes Gesicht, hat das andere Ziele, andere Methoden oder arbeiten die noch genauso? Auch die Behörden, also dieses Büro für die indianischen Angelegenheiten, da, wie ich das so mitbekommen habe, gibt's ja wohl schon einen Personalwechsel, dass da erheblich mehr Indianer auch wirklich angestellt sind. Aber trotzdem, wie sind denn heute diese einzelnen Gruppen oder Faktoren aufgestellt? Und wir können ja nicht wegdiskutieren, dass es da neue Herausforderungen gibt. Du hast es ja schon angesprochen, Bodenschätze, ganz kniffliges Thema.
Also kurz Rückblick, AIM ist durch die Infiltrierungs- und auch Zerschlagungspolitik, COINTELPRO nennt man diese Strategie des FBI, ziemlich zerschlagen worden. Die Protagonisten haben sich teilweise gegenseitig verdächtigt, es gab auch wahrscheinlich Liquidierungen untereinander, ähnlich wie bei den Black Panthers, und es haben sich dann viele auch abgewandt oder sie haben neue Gruppen aufgebaut. Ein Teil, der sehr wichtig war, war das International Indigenous Treaty Council, die permanent auch in Genf sind. Und dieser Aufbau von Selbstbewusstsein. Dann gab es autonome AIM-Gruppen, die haben sich gegenseitig die Berechtigung abgesprochen, aber es baut sich permanent was Neues auf. Heute gibt es die sogenannten AIM-Grassroot-Gruppen, vor allem in Süd-Dakota, die einfach sagen, wir machen an Ort und Stelle jetzt die Politik, wir übernehmen wieder Verantwortung, reclaim the land, discover your culture und all diese Dinge und versuchen also positive Signale in die Community zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Da geschieht schon eine ganze Menge und ich sag mal, ein früheres Motto war a good day to die, ja, so der alte Crazy Horse Spruch. Das damit war nicht zu, was die weiße Amerika verbunden hat, die wollen uns umbringen, sondern wir geben unser Leben auch als Pfand für unsere Rechte. Damit ist heute sagte Dennis Banks, einer der Mitgründer von AIM vor 2 Jahren in Stuttgart bei dem Treffen, heute haben wir eine Situation, wir haben eigene Anwälte, wir haben Professoren, wir haben Lehrer, wir haben Künstler, wir haben Mediziner. Das ist alles noch nicht ausreichend, aber heute sind unsere Strategien irgendwo nicht mehr die, dass wir irgendwo mit einer Waffe in der Hand auftauchen. Also das ist nicht mehr die Strategie, die heute im Vordergrund steht, dass wir waren die Bloody Generation. Das muss heute nicht mehr unbedingt so sein. Ob das vielleicht in 3 Jahren oder in 3 Jahrzehnten vielleicht doch wieder notwendig ist, ist eine andere Frage. Aber sie haben heute andere Formen. Sie benutzen Medien, mit denen sie für kritische Öffentlichkeit sorgen können, haben aber natürlich neue Repressionserfahrungen auch dadurch. Aber sie verbünden sich auch mit ganz anderen gesellschaftlichen Gruppen und also ich muss auch sagen, auch schon in den 70er Jahren hat sich nach Wounded Knee eine große Zahl auch des weißen Amerikas, der Bevölkerung, durchaus mit den Forderungen der Native Americans verbunden gefühlt und die auch unterstützt. Die stießen gar nicht so sehr auf Ablehnung. Man musste wirklich erst was inszenieren, um Keile zwischen dieser Verständigung zu treiben. Und natürlich gab es natürlich die Rednecks, die auch was zu verlieren hatten. Ja, genau die ihre Farmen auf indianischem Land hatten. Die waren natürlich als Ultrarechte und auch Rassisten irgendwo natürlich ganz schnell dabei, zu kriminalisieren oder teilweise selbst mit der Waffe in der Hand zu liquidieren.
Wie wäre denn jetzt dein persönlicher Eindruck? Du hast das ja jetzt eben geschildert, es ist eher so ein bisschen eine Ausdifferenzierung hat stattgefunden. Es ist also jetzt nicht so ein ganz homogener, monolithischer Block, der sagt, wir sind hier die Indianer, die jetzt dieses und jenes erreichen wollen.
Waren sie auch nie. Sie sind eine Bewegung. Sie haben gesagt, wir sind keine Organisation, wir sind keine Partei, wir sind eine Bewegung. Und da hat man ein Spektrum. Ja, und es wachsen auch heute, es gibt es, nennen sie sich Native Youth Movement oder so, da gibt es sehr radikale Protagonisten mittlerweile dabei, junge Menschen, die ähnlich wie bei den Sabbatisten vermummt herumlaufen. Und es gibt welche, die es eher auf einem anderen Weg machen, den Marsch durch die Institutionen oder die Möglichkeit von Medien nutzen oder von Songs. Ja, also viele der AIM-Leute sind teilweise dann auch später als Filmschauspieler aufgetreten, wie Floyd Westerman, in der mit dem Wolf tanzt zum Beispiel, oder Graham Greene oder andere, oder auch John Trudell als Musiker.
Ja, werden wir gleich nochmal hören. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, Ihr habt also noch auch einen Weg vor euch. Es gibt eine Menge Herausforderungen und möglicherweise müssen da auch die, das heißt die US-Amerikaner, die später eingewandert sind, als auch die Indianer, Wege finden, wie sie da auch zusammen auskommen und wie sie ihre Fragestellungen untereinander lösen. Mal ganz auf die persönliche Seite gefragt. Du hast ja jetzt auch persönliche Kontakte herstellen können. Was wäre denn dein Kommentar? Was kann man denn am ehesten auch von den Indianern, ich sag mal, lernen? Wir als westliche Kultur, wir sind da drin verwurzelt, aber was wäre denn für uns interessant, was könnten wir uns bei Indianern wirklich abgucken? Was wären Fragen, die für uns wirklich uns voranbringen?
Ich bin vorsichtig mit den Indianern, okay. Weil das ist Stereotype. Das,
okay,
da ist so viel Zerstörung. Ja. Wir können nur bestimmte Aspekte aus ihrer Philosophie, wie sie mit Dingen, die sie umgeben, finde ich, uns anschauen und vielleicht auch die Stärke in unsere Entwicklung von Gesellschaft mit aufnehmen. Und ich glaube, ein zentraler Moment ist auch der Umgang mit Natur, einschließlich von Tieren, Pflanzen, all dem, weil da drin ist auch ein kritischer, dialektischer Moment aufgehoben, sich mit der Thematik von Ausbeutung und Zerstörung anders auseinanderzusetzen und auch, was weiß ich, von Akkumulation, von Macht, von Kapital, von all das, was eigentlich in ihrer Philosophie so nicht vorgesehen ist. Wenn man das bei den Zapatisten anschaut, die versuchen mit einem Rat der guten Regierung das so zu steuern, dass überhaupt nicht, wenn man mal an einem Moment in einer Regierungsverantwortung ist oder in einer Verantwortung, man weiß gar nicht, wie lange man das ist und damit kann man kein Interesse aufbauen, das für seine egoistischen Prinzipien aufzunehmen. Also da lässt sich, glaube ich, mit diesem Blick auf diese Kultur, lässt sich da einiges, und das geschieht aber auch seit den 70er Jahren, anschauen, was man vielleicht mit aufnehmen kann in die eigenen Gedanken von der gesellschaftlichen Veränderung hier, wenn man überlegt, also das ist zumindest eine persönliche Position, dass mit der ökologischen Frage meines Erachtens nach auch eine durchaus zentrale Macht- und Herrschaftsfrage verbunden ist. Denn wenn man die Ausbeutung, dieses Maß an Ausbeutung von Natur und damit verbunden auch Ausbeutung von Menschen kritisch betrachtet, dann stellt man einfach eine Herrschaftsfrage, weil man kann keine Gesellschaft so weiterführen, wie wir sie weiterführen, wenn man das negieren möchte oder wenn man das in Frage stellt.
Das heißt, die Herrschaftsfrage, wie sie hier in unserer westlichen Kultur stattfindet.
Ja, und da gibt's ein schönes Beispiel, also ein lustiges Beispiel, so als Anekdote vielleicht, aus einem Buch, das in den 70er oder 80er Jahren entschieden, über eine Diskussion zwischen Marxismus und Indigenen, in dem ein Native sagt, also das eins markiert ist, in den Black Hills, westlich der Pine Ridge Reservation, früher gehörte das zur Reservation dazu, als Gold gefunden worden ist, wird es den Indianern gleich wieder weggenommen. Einer der ersten Vertragsbrüche. Da wird das ganze Land aufgewühlt, um Gold aus dem Boden zu holen. Man hinterlässt regelrechte Wüsten. Auf alle Fälle ist es unheimlich wichtig. Dann geht es in hochgeschützten Transporten an die Ostküste, um dort dieses gleiche Gold, was tief in der Erde war, ganz tief in der Erde bei Fort Knox wieder zu vergraben. Diese Logik vom Weißen muss man doch erstmal kapieren lernen.
Ja, da ist, glaube ich, die Logik des Schlüssels und wer den unter Kontrolle hat, da die entscheidende Frage und weniger, wo das Gold jetzt wirklich ist. Ja, Michael Koch, vielen Dank, dass du im Studio warst. Fand ich jetzt aufschlussreich. Ich kann dazu nur sagen, meine persönliche Fragestellung ist auch immer, was können uns die Leute vor Ort sagen? Was ist deren Sichtweise, wenn wir uns Gedanken über andere Länder, andere Orte, andere Situationen machen? Insofern war das jetzt schon mal ein bisschen spannend, einen Hintergrund zu hören. Und wahrscheinlich wirst du zustimmen, dass jeder da die Gelegenheit nutzen sollte, sich zum Beispiel auch mit Indianern aus Amerika direkt zu unterhalten und zu hören, was die sagen.
Vielleicht noch so abschließend ab und zu mal auf die Homepage schauen, www.leonardpeltier, ein Wort, kleingeschrieben.de. Und ab Herbst beim Leica Verlag ab und zu mal zu spicken, ob das Buch schon draußen ist. Den Titel haben wir noch nicht, aber wir hoffen wirklich, dass dieses Buch dieses Jahr dann auch wirklich fertig sein wird.
Ja, da sind wir mal gespannt. Also, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Sascha, haben wir noch was?
Michael, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ach, Zeit ist eine Illusion, oder? Wie war das?
Indian Time.
Ja, genau. Auch hier bei Radio X ist alles geregelt.
Ja, also,
aber, Ja. Wir haben noch eins, wir haben nämlich unsere Homepage. Da wollen wir doch immer darauf hinweisen.
Du meinst aberestmagazin.de?
Und da tun wir auch die Links zu Leonard Peltier, zur Homepage der Bewegung. Vielleicht auch die Musiktitel nochmal drauf machen. Da könnt ihr mal ein bisschen nachlesen.
Ja, ist eine super Sache. Wir freuen uns auch, wenn ihr da sozusagen auch das nochmal anguckt und ein bisschen nachhört. Weil wir machen das ja jetzt nicht nur, dass wir das in den Äther oder wie sagt man da, ins Nichts hinaus senden, sondern wir sehen das schon als Gelegenheit, dass man sich da auch dann mal rückblickend auch nochmal schlau machen kann.
So sieht's aus.
Übrigens demnächst online TV, ein neuer Film von Klaus Biegert, die deutsche Fassung I'm the Indian Voice, ein 20-minütiges Feature über Leonard Peltier.
Okay. Sehr interessant. Sehr schön. Vielen Dank.
Ja, dann denke ich auch, schauen wir wieder bis nächste Woche. Mittwoch, 16 Uhr, gibt's wieder das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik von John Trudell, der uns auch ein bisschen was erzählen wird. Also,
mit Sicherheit.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.